Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Eine neue Folge, eine Winterfolge hier in unserem Podcast Letzte Reihe an der Vosbos Bad Tölz. Zu Gast heute in dieser Wintertrilogie der Johannes, der in der 12. Klasse bei uns ist. Hallo Johannes.
Hallo.
Du bist hier, warum?
Tatsächlich, um ein bisschen einfach über mein Eishockey-Leben zu erzählen.
Genau, du sagst schon ein Eishockey-Leben. Du bist im Eishockey richtig tief verwurzelt, spielst hier bei den Tölzer Löwen. Und als erstes müssen wir dir natürlich gratulieren. Du hast vor wenigen Wochen dein Debüt gefeiert in der Oberliga, in dieser Saison, in der ersten Mannschaft. Wenn du daran zurückdrängst, immer noch ein bisschen Nerven flattern oder war das alles easy?
Ja, also natürlich ist es schon ein langjähriges Ziel, soll ich mal sagen. Und es war natürlich dann ein großer Erfolg, endlich meinen Einsatz zu kriegen. Aber ich würde sagen, nachdem ja die Aussichten immer relativ gut gestanden sind, auch durch viel positives Feedback war es eigentlich abzuwarten. Aber natürlich war das Gefühl, dann wirklich auf dem Eis zu stehen, wirklich nochmal was ganz anderes.
Ja, über dieses erste Spiel und über ein paar andere Spiele werden wir jetzt natürlich reden in den nächsten 20, 25 Minuten hier in unserer neuen Folge. Aber zunächst mal möchte ich auf deine Jugend, deine Kindheit zurückblicken. Eishockey ist bei uns im Oberland natürlich mit Sportart Nummer 1, mit Fußball zusammen. Wann hast du begonnen zum Eishockey spielen? Wann waren so die ersten Winter, wo du schon auf dem Eis laufen durftest, draußen irgendwo am See oder wo auch immer du angefangen hast?
Also das erste Mal auf dem Eis gestanden bin ich so mit 2,5 Jahren ungefähr. Bei uns hier in Tölz im Eisstadion, auch bei so einem allgemeinen Lauf, Kinderlauf mit den Eltern. Und angefangen habe ich tatsächlich schon mit 3 Jahren, dann ein halbes Jahr später. Da war dann in der Lauflernschule quasi so ein Kids on Ice Day, hat das damals geheißen, wo du die dann ummelden hast können und dann ab da ist dann eigentlich losgegangen.
Und Lauflernschule, hast du dann auch diese Figuren gehabt, die du vor dich hergeschoben hast, um die Balance zu halten? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß, mit meinen Kindern waren wir da auch früher. Sonntagnachmittag war das meistens.
Also wirklich daran erinnern kann ich mich natürlich nicht mehr. Aber aus Geschichten von meinen Eltern habe ich gehört, dass damals nicht diese Figuren gegeben hat, sondern so wie so Hürden, darf ich mal sagen, wo man sie festhält. Und beim zweiten Mal, wo ich da war, bin ich hingeflogen. Und habe es dann einfach weggeschmissen und bin ohne aufgestanden und bin einfach losgelaufen.
Okay.
Und wie auch immer, es hat einfach irgendwie funktioniert.
Ja, das ist ja schon ein Anzeichen des Talents wahrscheinlich. Bist du dann auch immer schon ein guter Schlittschuhläufer gewesen? Also, dass man gemerkt hat in der Kindheit, Jugend, du machst es besser als die anderen. Über Eishockey will ich noch gar nicht reden, aber allein Schlittschuhlaufen, der Eisdisco zum Beispiel.
Also, wir haben damals zum Glück noch eine Trainerin gehabt in der Lauflernschule, die sehr viel Wert auf spielerisches Lernen gelegt hat, wo du dann so Spiele wie Wer hat Angst vor dem weißen Hai oder Fang einen Mandel auf dem Eis, dass du einfach das Gefühl fürs Eis kriegst. Und da darf ich mal sagen, dass du da relativ schnell einfach die Balance findest. Und das darf ich sagen, merkt man auch an anderen, wenn du jetzt langjährig Eishockey spielst, dass die vielleicht erst mit 8 Jahren angefangen haben, dass du einfach dieses grundlegende Schlittschuhlauftraining in den frühen Jahren einfach fällt. Also da darf ich sagen, dass da schon sehr viel Profit davon jetzt
nachkommt. Das merkt man im Tennis übrigens auch, wenn man jemanden trifft in unserem Alter, in unseren Altersgruppen, der erst mit 30 angefangen hat zu spielen und der vielleicht Fußball vorgespielt hat, dann merkst du es sofort. Der ist läuferisch klasse, der hat ein Gefühl, wo der Ball hinkommt, aber die Technik ist meistens furchtbar und da hat man dann gewisse Wege, dass man dem dann einen Weg zur Besserung zeigen kann. Ja, das sind so deine ersten Erinnerungen gewesen an die Eiszeiten. Haben deine Eltern auch Eishockey gespielt oder in deiner Familie ist da Eishockey Boomsportart gewesen immer?
Also Fans waren es eigentlich schon immer. Meine Oma und mein Opa früher auf dem Weiher und alles Mögliche. Und die Familie so richtig ins Eishockey sind es dann durch meinen Onkel reingekommen.
Ah, okay. Was macht der oder was hat der gemacht?
Also der war langjährig Profi in der ersten Liga bei Augsburg und so weiter, war dann auch hier in Tölz und dadurch ist dann auch eigentlich so die Familienära dadurch geprägt worden, dass die Eltern eigentlich im Fanclub dabei waren und jetzt eigentlich ich, seitdem ich eigentlich Dinger konnte, mit den Eisstadion einige.
Dann war der beim AEV, glaube ich, heißen die
Augsburger. Genau.
Und da bist du dann auch oft hin schon? Oder hat er noch gespielt, als du jung warst und mitfahren konntest?
Also aufgehört hat er schon mit 230 relativ früher, darf ich mal sagen, und deswegen war da ich noch gar nicht auf der Welt.
Okay.
Aber der hat jetzt dann den Weg zur Polizei gefunden nach der Profikarriere. Mhm. Und das war dann sein zweiter Traum, sage ich mal. Mhm.
Also ein bisschen familiärer Anklang ist da schon da beim Eishockey. Gab es denn dann auch Idole für dich? Also ich kann mich jetzt erinnern, an meine Kindheit war Erich Kühnhackl, Alois Schloder, das waren so die großen Idole, besonders nachdem sie dann Bronze gewonnen haben bei Olympia in Innsbruck, das ist schon sehr lang her, da war ich auch noch sehr klein, 76, aber da kann ich mich dran erinnern, die haben ja nur aufgrund der besseren Tordifferenz, da gab es noch den Torquotienten, da wurde also dividiert, die geschossenen durch die erhaltenen Tore. Und dann haben die um ein paar Hundertstel, glaube ich, waren das, die Bronzemedaille gewonnen. Konnten es gar nicht glauben, weil sie es nicht so schnell ausrechnen konnten. Also das waren so meine Idole auf dem Eis, wenn ich Eishockey geschaut habe. Karl Friesen war ein toller Torwart damals zum Beispiel. Aber wie war es bei dir?
Also ein richtiges Idol, da ich mal sagen, habe ich tatsächlich nicht gehabt. Aber es gab immer so ein paar Spieler, eigentlich nur hier in Tölz, die man dann einfach sehr gerne angeschaut habe. Da war der Yannick Dubé zum Beispiel, einfach ein brutal genialer Spieler mit der wirklich brutale Technik. Und der Hansi Sedlmayr, der uns dann auch ein Jahr als Trainer begleitet hat. Ansonsten eigentlich gab es nie wirklich jemanden, an den ich jetzt aufgeschaut hätte. Eigentlich immer einfach das gemacht, was ich für richtig gehalten habe.
Ja, Yannick Dubé kann mich auch gut daran erinnern, habe ich auch hier oft noch spielen sehen damals. Ich habe die ersten Spiele von Tölz noch im alten Stadion sehen dürfen, da wo jetzt das Gymnasium die Sporthalle stehen hat. Das waren schon tolle Momente auch, wenn man Yannick Dubé gesehen hat, klein, wuselig, flink und hat auch die Leute so mitgenommen. Das Publikum ist da immer so mitgegangen bei ihm, fand ich. Ja, dann geht es irgendwann mal an den Schläger. Also das weiß ich nicht, wie das läuft, das musst du mir jetzt erklären, wie man dann das erste Mal tatsächlich als Kind Eishockey spielt. Mit was fängt man denn an, wenn man dann das laufen kann? Irgendwann kommen dann die Schläger dazu und der Puck.
Also eigentlich, wie gesagt, man fängt an mit so Laufübungen und wenn es dann die Trainerin oder unsere Trainerin damals gesagt hat, okay, du bist jetzt so weit, kannst du auf dem Eis stehen, dann kommst du in die, damals war es die U8, wo du dann wirklich Training mit Scheibe, Torwart und alles Mögliche beginnst. Wo du einfach so Standardübungen wie durch irgendwelche Hütchen laufen, einfach, dass du ein Gefühl kriegst für das mit dem Schläger. Aber wirklich richtiges Training beginnt dann eigentlich erst so ab der U11, darf ich mal sagen, weil da kannst du dann einfach auch ein bisschen was mit der Scheibe, da kannst du dann passen, da kriegst du die Scheibe überhaupt auch hoch, weil sonst ist das eher so ein Gewische, sag ich
Geschiebe
mal.
Und Gewische. Ja, genau. Genau. Ja, wenn die Tölzer Löwen spielen, da gibt es ja auch oft so kleine Burschen, die dann die Scheibe bringen, glaube ich, oder so.
Ja, am Anfang. Puckkind.
Genau, warst du auch schon mal so ein Puckkind?
Das ist tatsächlich seit dem Jahr erst eingeführt. Also das ist relativ verbreitet auch in der oberen Liga, also DL2 und Oberliga. Mhm. Aber davor hat es eigentlich eher weniger gegeben.
Ah, ich verstehe, okay. Aber ich fand das ganz süß eigentlich, als ich es gesehen habe, das letzte Mal, als ich dort war. Ja, jetzt fragt man sich natürlich dann, wann merkt man, dass man besser ist? Es gibt ja sicherlich im Eishockey auch irgendwelche Kadermannschaften, irgendwelche bayerischen Auswahlmannschaften, wie auch immer. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mitnehmen in diese Jahre, wo du da mit 12, 13 merkst, okay, das ist auch etwas, was mir Spaß macht, oder? Weil es hat ja auch wahrscheinlich mords viel Spaß gemacht, sonst geht es ja gar nicht.
Also angefangen hat, da gibt es die Erstsichtung vom BV. Das ist einfach in jedem Bundesland so der Eishockeyverband, wo jedes Team seine, sage ich mal, 5, 6 besten Spieler hinschickt zum Kadertraining, wo du dann einfach angeschaut wirst, ob du denn da geeignet wärst dafür. Wo dann auch immer so Stützpunkttraining bei uns im Tölz ist, wo dann von Reiersbeuern, Rosenheim, Miesbach alle zusammenkamen, die im BV noch dabei waren.
Wo war das bei dir? Wo bist du hingefahren?
Also bei uns war es hier in Tölz. Wir haben zum Glück, dass hier der Standpunkt ist, aber das erste Training ist immer in Füssen. Da ist auch die DB-Lehrgangssichtung immer. Und wenn du dann, also es gibt.
Ja, wie wartest du denn? Du kommst dann dahin? Ja, also wie viel seid ihr da und was macht man da?
Also man wird da hingeschickt, dann sind wir ungefähr so 50 Leute auf dem Eis, 50 Spieler und so 8, 9 Torhüter. Dann gibt es eigentlich so ein Mannschaftstraining und nach dem Training wird dann quasi aussortiert, wen du denn noch brauchen kannst. Und dann ist alle 2, 3 Monate wieder dieses Stützpunkttraining und dann auch so Kader. Turniere, wo du dann innerhalb von Deutschland, zum Beispiel der BV spielt dann gegen die Auswahl von Baden-Württemberg und da ist dann eigentlich immer so ein unterschiedlicher Kader, der dann nominiert wird, um einfach jeden mal spielen zu sehen, weil natürlich ist jetzt Training immer ein anderes Niveau wie es spielt dann, ob du dann auch geeignet wärst dann für den späteren DEB, für die Nationalmannschaft, für die Auswahl und so läuft es eigentlich.
Also wenn ich das ganz kurz erwähnen darf, in der U10 war ich damals in der Münchner Auswahl im Fußball. Und ich kann mich erinnern, dass der erste Lehrgang ganz schwierig war, weil du kennst niemanden. Ich war der Einzige aus meiner Mannschaft. Und jeder beäugt sich so, du bist ja auch mit 8, 9 Jahren nicht so, dass du auf jeden zugehst. Und da haben die Trainer eine große Rolle gespielt, um dann auch so ein Gruppengefühl erstmal entstehen zu lassen und nicht so ein Hauen und Stechen, dass man das Gefühl bekommt, nur der Beste kommt weiter. Hat sich das bei dir auch so entwickelt? War es am Anfang nur Spaß, dass du da hinfährst, oder hast du gleich so eine Seriosität drin erkannt?
Also ich sage jetzt mal, mit 12, 13 Jahren, da war jetzt noch nicht dieses Gefühl für die Profikarriere da. Aber natürlich war mein Vorteil, dass ich da mit meinen Freunden hingefahren bin, weil wir ein paar waren. Und auch unsere damals noch Gegner von Reyersbeuern, die ja jetzt bei uns in der Mannschaft spielen, weil das ab der 15 ein Team ist, die hat man alle gekannt. Und auch die Gegner von Rosenheim und Miesbach waren eigentlich alle relativ nah beisammen. Und deswegen war das eigentlich ein relativ gutes Gefühl. Und auch die Trainer, da die mal sagen, sind da auch sehr gut trainiert darauf, weil es immer mal wieder Ausnahmen gibt, dass von kleineren Vereinen bloß ein, zwei Leute da sind, die sich dann ein bisschen ausgeschlossen fühlen.
Ja.
Natürlich, aber ich würde sagen, da sind wir eigentlich alle gut aufgenommen worden und begleitet worden von den Trainern.
Schön, ist gut zu hören.
Ja.
Jetzt machen wir einen kleinen Sprung natürlich. Wir müssen jetzt in die Auswahl durchgehen. Ich glaube, das System hat jeder verstanden und irgendwann bist du im Verein dann so etabliert, dass du in der Jugendmannschaft, in der U17 oder was auch immer das dann ist, regelmäßigen Stammplatz hast, deine Eiszeit bekommst. Und irgendwann spürst du dann ja wahrscheinlich auch, du hast vorhin schon erwähnt, die Perspektiven waren schon immer ganz gut, dass es für die erste Herrenmannschaft reichen könnte. Das, ich meine, das ist die dritthöchste Liga in Deutschland, über die wir da reden, Oberliga Süd. Ist ja jetzt nicht so eine Kraut- und Rübenliga. Also wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, jetzt könnte es passen? Was waren die Anzeichen dafür? Und dann nehmen wir natürlich dieses Debüt gleich nochmal mehr in den Fokus.
Also letztes Jahr, darf ich mal sagen, war der große Vorteil, dass wir eine sehr gute U17-Saison gespielt haben, wo auch die Punkte des jeweiligen Spielers eigentlich relativ gut passt haben. Das heißt, dass die einzelne Qualität von den jungen Spielern, die jetzt für die erste lizenziert waren, einfach da waren. Und dann ist der Fabi Schlager, der Geschäftsführer, auf uns zugekommen, auf Maxi Strauß, der jetzt in Köln spielt, auf den Quirinschlager und auf mich, dass die uns jetzt für die erste Mannschaft lizenzieren werden. Also das war letztes Jahr schon. Einfach zur Perspektive, dass uns einfach mehr geboten werden kann, dass man einfach auch sagt, okay, das sind die drei oder die junge Zukunft für die nächsten 3, 4 Jahre, mit dem man da aufbauen will, mit dem man in DL2 gehen will.
Was hast du da empfunden?
Also
war stolz?
Für mich war das in dem Moment eigentlich eine sehr, sehr unerwartete Entscheidung von Vereinssache, weil das einfach natürlich, es sind drei 16-Jährige, die eigentlich noch 3 Jahre Junioren-Eishockey vor sich hätten, bis überhaupt Profi-Eishockey spielen müssten.
Ja.
Aber es war natürlich dann, nachdem ich das rausgefunden habe, ich habe gleich meine Mama angegriffen, mein Papa angegriffen, gleich gesagt, okay, jetzt ist der Schritt nach vorn da, weil einfach da so ein kleines Loch war für mich, dass einfach kein Fortschritt mehr da war. Aber das war so eine Bestätigung für die Arbeit, die man leistet.
Das sind ja doch viele Jahre dann, die dahinter liegen, viele, viele Eiszeiten. Hast du mal zusammengerechnet, wie viele Stunden du im Monat auf dem Eis stehst jetzt, wo ihr viel trainiert und auch englische Wochen habt manchmal?
Also nachdem mir jeden Tag Training oder Spiel ist, eigentlich mal, da jetzt mal so schätzen, in der Woche so mit Athletiktraining und nur Eistraining wahrscheinlich so 25 Stunden. Also so im Monat mal so knapp 100 bis 120 Stunden Training, kommt schon zusammen wahrscheinlich. Und dann natürlich die Busfahrten und die Aufwendungen überhaupt.
So, ja, Physio-Krafttraining, was auch immer noch dazugehört. Spielst du dann in der Schule auch in der Oberliga eigentlich? Bist du da hier auch Oberliga-reif in deinen schulischen Leistungen, wenn du so viel fürs Eishockey aufwenden musst?
Natürlich kommen wir da jetzt also auf Busfahrten, wenn man sich dann vornimmt zum Lernen, kommt es dann meistens nicht dazu, sage ich mal, weil dann einfach andere Sachen gerade im Fokus stehen.
Scharfkopfen.
Ja, irgendwie Kartenspulen, Serie schauen, einfach ein bisschen sich aufs Spiel vorbereiten, aber an sich, da die sagen, dass man das eigentlich relativ gut unter einen Hut bringt, wenn man einfach ein bisschen Engagement mitbringt und einfach auch den großen Teil nimmst halt aus dem Unterricht mit. Wenn du dann da aufpasst, dann musst du daheim nicht so viel da, dann kannst du auf den Sport fokussieren, darf ich mal sagen.
Aber gewisse Müdigkeit, denke ich, ist dann schon immer da, auch im Schulalltag. Also ich musste es ja bewundern, ich habe dich ja in der Klasse auch und sehe das ja auch manchmal, wann du heimgekommen bist, und ich vermute es, sehe auch, wann ihr gespielt habt, dann müsst ihr noch oft mit dem Bus fahren. Ich meine, deine letzte Fahrt war wohin mit der ersten oder mit der U19?
Das war Dienstagsspiel, also das war zum Beispiel unter der Woche, da sind wir dann nach Bayreuth gefahren, das war dann um 19.30 Uhr das Spiel, dann waren wir ich glaube um 3:30 waren wir hier in Tölz, dann waren wir um 4 zu Hause und dann war am nächsten Tag schon wieder die nächste Kurzarbeit.
Oh, bist du überhaupt ins Bett gegangen?
Ja, das schon. Die 2,5 Stunden.
Das Gute ist, du kannst klar beim Bäcker einkehren, wenn du heimkommst und frische Semmel mitbringen. Ja, aber ist es nicht eine arge Belastung? Also lohnt es sich für dich, wenn ich so persönlich fragen darf, dass du sagst, ich investiere so viel ins Eishockey und lass die Schule vielleicht auch manchmal ein bisschen hängen, deswegen natürlich, weil du schaffst es ja wahrscheinlich trotzdem das Schuljahr, vielleicht nicht mit anderen Noten. Aber hast du das Gefühl, es lohnt sich, dass du das alles investierst?
Jetzt, wenn ich sage, fürs Spui, auf jeden Fall, weil das einfach brutales Niveau ist, was mir in der U20 früh weiterhilft, weil wenn du gegen die Topspieler der Oberliga spielst, ist das natürlich nochmal ein kompletter Unterschied, wie wenn du jetzt gegen jemanden aus deinem Jahrgang in der DNL spielst, weil natürlich auch das Spiel viel strukturierter ist. Und ich darf schon sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, weil wenn du den Schritt nach oben machen willst, dann musst du diesen Aufwand bringen, egal ob du das willst oder nicht. Weil da muss man differenzieren zwischen Oberliga oder noch ganz oben.
Eben, ist dann nochmal ein Schritt. Ich meine, jetzt ist alles schneller und wahrscheinlich auch härter, logischerweise mit Männern zu spielen, ist natürlich was anderes. Das ist ja im Fußball genauso oder in anderen Sportarten. Machst du dann spezielles Krafttraining, um deinen Körper da zu stellen? Du bist der Verteidiger, denke ich. Ja.
Also seit dem Jahr wieder tatsächlich. Und wir haben eigentlich immer mit der DNL immer Krafttraining, haben wir einen eigenen Krafttrainer, der uns da immer am Plan zusammenstellt. Und mit der ersten Mannschaft ist dann auch immer Athletiktraining, wo man Zirkeltraining, einfach Ganzkörper, weil du unter der Saison kein spezielles Krafttraining machen kannst, um einfach die Kraft für die Spiele aufzusparen. Da machst du dann eher so Mobility, also Beweglichkeit, Core, Schnelligkeit, so eher kleinere Kraftübungen, um wirklich auf dem Eis 100% geben zum Kinder. Also das jegliche Krafttraining findet eigentlich immer im Sommer statt und machst eigentlich bloß Krafterhalt, dass du wirklich jeden Tag 100% fit bist.
Ja. Jetzt wollen wir natürlich über dieses Spiel nochmal sprechen, über dieses erste, weil es ja doch was Besonderes ist. Mittlerweile hast du, glaube ich, knapp 10 oder so schon hinter dir.
Ich glaube 18 Sets.
Ja. Genau. Also es ist noch nicht so lang her, man hat es sicherlich noch gut im Kopf. Hast du generell Rituale eigentlich entwickelt vor dem Spiel? Also ich kannte das als Jugendlicher auch vor meinen Spielen, hatte ich auch immer gewisse Aberglauben, das ging an, mit welchem Fuß man aus der Kabine tritt, und Lotte, so ein Blödsinn, welchen Socken man als erstes anzieht, hast du sowas auch?
Also beim O-Zirk tatsächlich nicht, aber bei uns ist es ja so, kurz vorm Spiel krimmt man in einen Kreis zusammen und klatscht dann noch ab, und da ist eigentlich so das Ritual, dass ich immer als Letzter zum Abklatschen hiefer. Und da ist immer das Problem, wenn es dann jemand dasselbe Ritual hat, dass dann da immer, sag ich mal, ein kleiner Zweikampf entsteht, den man dann pro Spiel immer mit einer Runde Schere, Stein, Papier ausspielt.
Ah, okay. Und bevor man dann sein Ritual ändert,
genau. Machen
wir lieber das.
Ja.
Und wie war das dann vor deinem ersten Spiel? Du hast die Nominierung bekommen, du wusstest, du wirst irgendwann eingesetzt. Wie viele Minuten auch immer rauskommen, das weiß man ja vorher nicht immer, je nach Spielverlauf natürlich auch. Gegen wen ging es überhaupt?
Also tatsächlich das erste Mal dabei war in Füssen, da habe ich dann zugeschaut, also war ich 7. Verteidiger auf der Bank, und dann nach dem Spiel am Wochenende war wieder mit der U20, und da habe ich dann rausgefunden, oder hat mir dann der Trainer gesagt, dass ich am Dienstag in Höchstadt war, das tatsächlich mein erstes Mal die Einsätze krieg. Da war dann natürlich, das hat mir tatsächlich meine Mama gesagt, weil sie mit dem Trainer geredet hat, und da war ich dann natürlich erstmal daheim, ja, jetzt schauen wir mal, ob es dann wirklich so kommt. Aber natürlich, wenn du dann auf der Bank stehst und sagst, dann sagt der Trainer, okay, du gehst als Nächster, dann ist das nochmal ein sehr befreiendes Gefühl, wenn du dann wirklich aufs Eis gehst, weil der Druck fällt eigentlich ab, sobald du aufs Eis gehst, weil der Kopf dann einfach abschaltet. Auf der Bank denkst dann eher nur noch, okay, was mache ich jetzt, wenn ich einen Fehler mache? Aber so weit kommst du dann eigentlich immer gar nicht, weil du kannst es ja, aber du machst dir den Druck eigentlich unnötig, indem du einfach aufgeregt bist.
Es heißt auch oft, Zuschauen ist schlimmer als selber spielen.
Ja.
Sagen Angehörige auch immer, oder in Mannschaftswettbewerben. Und kann mir vorstellen, dass du dann da drauf bist und dann fällt erstmal die ganze Last ab. Man denkt ja dann gar nicht mehr nach, du bist im Rhythmus. Ihr seid 8 Verteidiger wahrscheinlich, oder seid ihr 7?
Okay. Ja, immer 7. Also man spielt eigentlich im Profibereich immer mit 7. Das heißt, 3 Reihen, A2 Spieler, und der 7. Verteidiger rotiert rein oder macht halt den Reservemann, einfach um hinten eine gewisse Stabilität zum Polten.
Das heißt, dann bist du auch relativ flexibel mit bezüglich denjenigen, mit denen du zusammenspielst als Verteidiger. Wenn du jetzt als 7. reinkommst, dann bist du vielleicht, sage ich mal, 3. Reihe mit Nummer 5, Nummer 6 immer. Mischt es dann durch während des Spiels? Oder
also in Höchstadt haben wir tatsächlich zu 5 durchrotiert. Das heißt, die ersten 2 haben immer fest miteinander gespielt und die letzten 5 haben dann immer die durchrotiert. Das heißt, du hast eigentlich jeden Wechsel mit wem anders gespielt. Aber normalerweise hast du deinen festen Verteidigungspartner, sag ich mal. Und wenn dann mal durch eine Strafzeit oder so ein Verteidiger rausfällt, dann rotiert es schon mal durch. Aber sonst im normalen Spiel ist es eigentlich immer fix, mit wem du spielst.
Ja. Und wie ging es überhaupt aus, das Spiel?
In Höchstadt haben wir 4-3 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche.
Das weißt du gar nicht. Na. Also, okay, Respekt, dass du so drin bist, dass du jetzt gar nicht mal so genau weißt, wie es war. Ihr habt eh einen tollen Lauf in der Tölzer Mannschaft gerade. Ihr seid unter den Top 5 in der Liga. Ist ja klasse. Also Playoff so gut wie sicher eigentlich schon, wenn ich jetzt das mal so vorwegnehmen kann, wenn man auf die Tabelle schaut.
Ja, wenn man in dem Lauf bleibt, dann auf jeden Fall.
Ja, genau. Macht es für dich zusätzlichen Druck, dass du siehst, die Mannschaft funktioniert so gut, ich muss performen, und sind dir dann auch schon mal irgendwie blöde Fehler unterlaufen, wo du sagst hinterher, ich kann das viel besser?
Also man hat ja jetzt den gewissen Druck, sage ich mal, zum sagen, okay, jetzt bin ich schon mindestens der Siebte, das heißt, ich bin mindestens aufgestellt, aber natürlich will man dann auch spielen. Das heißt, im Training muss halt die gewisse Performance da sein, dass du dann auch wirklich deinen Einsatz kriegst. Und wenn du dann halt gewisse Fehler machst, die du aus dieser Nervosität raus machst, denkst du halt im Nachhinein, warum bin ich überhaupt so nervös? Weil wenn ich nicht nervös wäre, war ich die gut und dann da die spulen. Mhm. Also das ist immer so. Man muss halt irgendwie das Mittel finden, um diese Nervosität einfach abzustellen.
Habt ihr dann auch einen Mentalcoach, der mit euch über solche Situationen spricht hin und wieder mal? Oder hast du individuell jemanden, mit dem du dich da austauschen kannst?
Also wir hätten unseren Development Coach, heißt das, der so für die jungen Spieler zuständig ist, um einfach zu sagen, okay, das machst du gut, da kannst du dich verbessern, oder auch eigentlich dafür zuständig wäre, dass er Video mit uns macht, extra, was jetzt noch nicht so gut funktioniert, weil es das erste Jahr ist und das einfach noch sehr in den Anfängen steht. Oder auch unser Co-Trainer, der ja langjährig in Dates gespielt hat, der Frank Peppo, der ist sehr jugendorientiert, sage ich mal, im Verein, der dann auch externe Videoeinheiten mit dir einlegt, wenn du ihn fragst. Aber da grundsätzlich rede ich sehr viel mit meiner Familie drüber oder auch einfach mit mir selber tatsächlich, dass ich sehr viel über mich selber nachdenke, was denn jetzt gut war, woran das liegt oder ob das irgendwo von außen kommt, der Stress, oder ob man da selber drauf arbeiten kann.
Jetzt, wenn wir vielleicht nochmal auf dieses erste Spiel zurückgehen, hast du ein Debüt gefeiert. In vielen Vereinen ist es üblich, dass man irgendeinen Einstand gibt für sowas oder dass man auch irgendein Ritual durchführen muss vor den anderen. Ich denke da an Singen zum Beispiel in der Kabine. Ist das bei euch auch so gewesen?
Also das war jetzt tatsächlich nicht der Fall. Das Einzige, ich meine, natürlich hast du als junger Spieler die gewisse Rolle des Arbeiters, sage ich mal, dass wenn der Bus ankommt, dass du ihn ausrammst. Das ist aber bei jedem Spiel aber so ein spezielles Ritual fürs Debüt gibt es tatsächlich nicht.
Ja, okay. Bei Manchester United übrigens, so mal ganz alte Geschichte, war es früh üblich, dass die jungen Spieler den Älteren die Schuhe putzen. Also in der Kabine, das war dann alles ganz normal. Und ja, gibt es auch sehr viele Anekdoten dazu zu erzählen. George Best zum Beispiel, der da gespielt hat, oder David Beckham später. Aber ist ein anderes Thema. Ja, wie sieht jetzt deine Zukunft aus, deine Planung im Eishockey? Du sagst, Profi ist ein Thema, oder? Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, ich werde nächstes Jahr von Tölz weggehen oder so. Also der Max ist ja nach Köln gegangen, wie du gesagt hast. Jetzt hat er sich dort, glaube ich, einen Ellbogen gebrochen oder irgendwas. Oder
ja,
einen Unterarm
hat er sich gebrochen gehabt.
Ja, ist natürlich auch ärgerlich dann in der ersten Saison, wenn du da im fremden Verein bist. Aber hast du so einen Jahresplan für dich hergenommen, dass du sagst, ich möchte in 5 Jahren in der DEL spielen, wenn es geht oder so?
Also nachdem ja da unser Geschäftsführer da sehr aus der eigenen Jugend kommt, hat er tatsächlich auch für uns diesen Plan mit uns gleich durchgeplant,
okay,
dass er uns jetzt dieses Jahr diesen Vertrag, den 3-Jahres-Vertrag unterschrieben oder angeboten hat. Und er sagt eigentlich, nach diesem 3-Jahres-Vertrag, wenn du aus der DNL rauskommst, muss der Schritt in die DL2 kommen, um einfach schon als gestandener Profi dein erst DL2-Jahr zum Spielen, das ist auch der Grund, warum man uns jetzt so früh eigentlich immer im Kader dabei hat. Aber so war es eigentlich auch mein Ziel gewesen. Immer bevor ich den Vertrag gekriegt habe, vor 2 Jahren das Ziel gesetzt, mit 18 mein Profidebüt zu geben. Das habe ich geschafft. Und jetzt ist eigentlich das Ziel, so mit 21 spätestens das Profidebüt in der DL2 oder so, vielleicht sogar DL zu geben.
Ja. Hast du dich eigentlich auch belohnt irgendwie dafür, dass du es jetzt in die erste Mannschaft geschafft hast? Das ist ja auch wichtig, dass man seine Siege, seine persönlichen Erfolge irgendwie feiert.
Für mich war das Belohnung nur, dass ich dabei sein habe dürfen, und das war eigentlich das, was mir am meisten gefreut hat. Also tatsächlich war das der größte Erfolg bis jetzt in meiner Karriere.
Scorerpunkte hast du auch schon geholt, habe ich in der Statistik gesehen.
Genau, 2 Assists in Stuttgart waren das.
Ja, die weißt du aber noch.
Die weiß ich noch.
Super. Ja, jetzt kommen wir zum Ende. Die Pause neigt sich dem Ende zu. Du musst zurück in den Unterricht. So ist da der Alltag. Sorry dafür. Aber wie immer, der letzte Satz am Ende, ist dir einer hängen geblieben? Du kennst diese Kategorie in unserem Podcast aus deinem Eishockey-Leben oder aus deinem schulischen Leben. Hast du uns da was mitzugeben?
Unser Trainer letztes Jahr war der Klaus Kattan, auch langjähriger Profi, und da war mal in die Pre-Playoffs gegen Krefeld und haben das Samstagspiel verloren, und dann war Sonntag entweder wir gewinnen oder wir sind raus, und dann hat er den Satz du oder die gesagt, der ist mir eigentlich im Kopf geblieben, also entweder du ziehst es jetzt durch oder irgendwer anders macht's, und das ist eigentlich so das, was mir im Kopf geblieben ist, dass ich einfach sage, okay, entweder ich ziehe das jetzt durch oder mein Platz nimmt irgendwer anders, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und jeder eigentlich das macht, was er kann. Und ja, das mit 100%.
Dann wünsche ich dir, dass du viel duest in Zukunft und weniger daist, auch wenn das natürlich ein sehr martialischer Spruch ist. Ich kenne ihn aus dem amerikanischen Sport natürlich. Ja. Und habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Erfolg, nicht nur beim Eishockey, sondern auch in der vierten Stunde gleich. Und auch für deine zukünftige Laufbahn hier in der Schule und überhaupt im Sport. Danke, dass du da warst.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Bis dann!